Und es war sogar eine Vorbedingung. Also ich musste das Alte loslassen, damit das Neue kommen kann.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Antonia Götsch und das ist Wegen guter Führung, der ehrliche Führungspodcast vom Harvard Business Manager. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, etwas ganz anderes zu machen? Einen neuen Job auszuprobieren? Vielleicht sogar einen völlig neuen Beruf? Oder überlegt ihr, euch für ein Thema einzusetzen, das euch am Herzen liegt? Hätte, könnte, wollte, müsste. Meist kommen wir bei persönlichen Veränderungen nicht über Möglichkeiten und Gedankenspiele hinaus, weil wir nicht wissen, wo und wie wir eigentlich anfangen sollen. Studien zeigen, die größte Hürde bei Veränderung ist der erste Schritt. Und genau darüber habe ich mit Fridtjof Detzner gesprochen. Fridtjof hat bereits mit 16 den ersten Schritt gemacht, als er mit einem Schulfreund das Unternehmen Jimdo gründete. Mit den Homepage-Baukästen, die sie gebaut haben, ging es für das Hamburger Startup lange nur bergauf. Durch einen Zufall wurde Fridtjof dann später für eine Dokumentation angefragt, für die er durch viele Länder Asiens reiste und sich mit Nachhaltigkeitszielen beschäftigte. Er traf dabei Menschen, die sich mit 15 anderen ein Zimmer teilten und Bauern, die Suizid versucht hatten, um ihre Familie durchzubringen. Nach 120 Tagen seiner Reise stieg Fridtjof in den Flieger und hatte das Gefühl, ich kann nicht einfach zurück. Ich kann nicht wieder da anfangen, wo ich gestartet bin. Ich will und muss einen ganz neuen Weg einschlagen. Wie ihm das gelungen ist und wie ihr selbst den Mut finden könnt, auch eine wirklich große Idee umzusetzen und den ersten Schritt zu wagen, hat er im Gespräch geteilt. Lieber Fridtjof, schön, dass du vorbeikommst. Ich glaube, viele von uns haben schon mal gedacht, man könnte mal, man müsste mal, ich habe da so eine fantastische Idee. Und die meisten Menschen gehen dann wieder in ihren Alltag zurück und es bleibt ein Traum. Und du hast jetzt schon mehrfach aus einer Idee auch ein Unternehmen gemacht. Zum ersten Mal mit 16. Warst du schon immer so ein Machertyp?
Wahrscheinlich nicht. Ich war eigentlich recht schüchtern in der Schule, habe aber Spaß an Computern gehabt und ungefähr zur gleichen Zeit habe ich angefangen zu surfen, Kitesurfen, das hat mir viel Spaß gemacht. Und auf einer Party hat Christian, mein dann zukünftiger Mitgründer, gefragt, wer hat Lust, eine Firma zu gründen? Mhm. Und da habe ich einfach meine Hand gehoben. Und ich glaube, hätte er das nicht gefragt, würde ich wahrscheinlich heute hier nicht sitzen.
Aber auch diesen Mut, die Hand zu heben, muss man ja haben. Hast du gedacht, er meint es eh nicht ernst? Warst du betrunken? Wie kam es zu diesem Mut?
Also es war eine Party mit 16, wahrscheinlich, also ich kann mich nicht daran erinnern, aber wahrscheinlich war ich angetrunken. Genau, ich hatte Spaß an Computern und das war 1999. Das heißt, Computer waren auch diese großen Boxen, die man zusammengesteckt hat. Und ich hatte gerade ein Schülerpraktikum gemacht, hatte einfach Lust darauf. Und dann waren wir zu dritt am Anfang, ehrlicherweise. Da war noch jemand dabei, da haben wir dann schnell festgestellt auf dem Weg, der passt doch nicht so gut dazu. Mhm. Und praktischerweise war Christians Vater Steuerberater und der hat gesagt, alles klar, ich mache die Steuererklärung und dann mussten wir ja noch unsere Eltern auch davon überzeugen, uns für voll geschäftsfähig zu erklären, weil mit 16 darf man ja keine Firma gründen. Mhm. Und das haben die dann aber gemacht.
Und waren deine Eltern da begeistert? Also hatten die selber so einen Unternehmer-Spirit?
Nee, also ich glaube, es hat schon zum Verdutzen geführt erstmal. Also ich habe ja eine Familie mit Beamtenhintergrund und die haben mich aber gelassen und haben dann gesagt, ja okay, das ist wahrscheinlich eine Chance, was zu lernen, schnell zu lernen und bin denen rückblickend ehrlicherweise sehr dankbar von natürlich von der heutigen Perspektive, weil das war wahrscheinlich schon mutig für die, das zu machen. So, aber ja, eben unglaublich dankbar.
Und haben sie dir auch Geld gegeben, um es zu verbrennen?
Nee, haben sie nicht. Das haben wir uns dann selber verdient. Und das war ganz gut. Also wir haben ein Jahr lang Computer beim Großhändler bestellt, ne? Und weißt du, mit 16 hast du auch keine Ahnung. Dann haben die Einkaufslisten per Thermofax zurück und wir dachten, das ist alles günstig. Hatten nicht gesehen, dass die Mehrwertsteuer noch aufkommt oder haben das vielleicht noch nicht richtig verstanden, ehrlicherweise. Das heißt, sehr naiv einfach angefangen. Genau, dann haben wir Computer verkauft, das gemacht und dann relativ schnell Webseiten gemacht für andere Leute und dann sehr schnell eigentlich so den nächsten Schritt Web-Applikationen gemacht für Leute. Das war damals eben relativ neu. Und dann sind Christian und ich mit Bahn und Fahrrad durch Deutschland zu unseren Kunden und dann haben wir die Projekte da besprochen Und ehrlicherweise haben wir zu vielen Projekten Ja gesagt, die wir noch nicht vorher gemacht haben, wo wir uns wahrscheinlich auch noch Wissen gefehlt haben. Wir haben es aber einfach gemacht und wir haben es dann immer hingekriegt und immer auch gut hingekriegt.
Ja, ich finde, du hast gerade schon das Stichwort Naivität eingeworfen, weil es ist ja nicht nur gefühlt so, dass die meisten Menschen an dem ersten Schritt scheitern. Es gibt dazu auch ziemlich stabile Forschungsergebnisse. Mhm. Also die Wissenschaftlerin Herminia Ibarra hat das in sehr großen Studien untersucht. Und das allergrößte Hindernis bei Karriereveränderung ist diese Angst vorm ersten Schritt. Mhm. Es gibt so ein diffuses Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Mhm. Und dann fühlt man sich ganz schnell davon überwältigt und ist vor so einem Berg. Mhm. Und würdest du jetzt rückblickend sagen, dass es so ein Vorteil war, dass du das mit 16 noch gar nicht so fühlen konntest?
Also ganz bestimmt, ne? Weil ich meine, letztendlich habe ich ja ganz normal mein Abi dann gemacht. Das heißt, es war ein Experiment und es hat Spaß gemacht. Und also es geht darum, einfach irgendwo diesem Impuls zu folgen und auch ein Vertrauen zu haben, diesen Schritt zu gehen. Und ja, ich meine, Naivität, wenn man das Wort sagt, ist ja auch sehr negativ besetzt eigentlich. Also naiv, das heißt nicht überlegt. Auf der anderen Seite haben wir das Wort mutig zu sein, also Dinge einfach zu machen, ist ja sehr positiv konnotiert. Finde ich witzig, weil also für mich ist eben mutig, etwas zu tun, was man eben noch nicht ganz überblickt. Und das kann man aber, wenn man es negativ formulieren möchte, auch als negativ darstellen oder naiv.
Vielleicht ist Zuversicht ein besseres Wort. Also eigentlich braucht es Zuversicht, dass man nicht 100% vorbereitet ist, aber es vielleicht trotzdem schaffen kann.
Und ehrlicherweise ist es ein guter Ausblick, weil Unternehmertum ist, also du weißt nicht, was passieren wird. Das ist, glaube ich, auch eine Lektion, die ich jetzt lernen durfte bis hierhin.
Und du hast jetzt gerade schon das Kitesurfen erwähnt. Hast du aus dem Sport noch was mitgenommen, wo du sagst, ja, das, ich dachte gerade halt eine große Welle und oben am Kite hängen, das erfordert auch ein bisschen Zuversicht auf jeden Fall.
ja, das hat was sehr Spielerisches. Also ich bin dann auch Wettbewerbe gefahren. Das darf man, glaube ich, beim Kitesurfen nicht so hochhängen. Das ist eine Fun-Sportart. Hat viel Spaß gemacht. Aber trotzdem glaube ich, das quasi sich Ziele setzen, auch im Sport. Das hat ja was mit Risikoeinschätzung zu tun. Ich glaube, es sind sehr kalkulierte Risiken, die man eingehen muss im Sport wie auch unternehmerisch, weil wenn man gar keine eingeht, dann wird man einfach, glaube ich, nicht etwas besonders Herausragendes bauen können. Das heißt, Risiko ist Teil davon. Wenn man zu viel Risiko beim Sport wie auch unternehmerisch eingeht, dann kann man sich verletzen oder bankrott gehen, was auch immer.
Und ich finde, was mir gerade bei Gründerinnen und Gründern auffällt oder überhaupt erfolgreichen Menschen, rückblickend wirkt das immer alles irgendwie logisch. Mhm. Und meine Erfahrung ist, wenn man mittendrin steckt in dieser Veränderung, ist es total diffus.
Ja,
also es ist
total, oder
emotionale Achterbahn. Ja. Es ist nicht auf Knopfdruck. Also wie hast du eben auch dieses Gefühlsbad erlebt und was hat dir in solchen Momenten geholfen?
Ja, ich würde dir erstmal total zustimmen. Rückwärts kannst du das in einer logischen Kette erzählen, was passiert ist. Vorwärts erlebst du das nicht so. Ich glaube, da geht's schon drum, natürlich, also um so die Fähigkeit, resilient zu sein. Also Resilienz ist ja auch ein Verb. Also du musst es schaffen, resilient zu bleiben über einen langen Zeitraum. Ist ja nicht ein Zielzustand, sondern ich glaube, du gehst mit Veränderungsprozessen so um. Ich habe das große Glück gehabt, nicht alleine zu gründen und ich würde auch das niemals wieder tun, sondern ich, für mich ist auch wichtig, in so einer Gruppe zu sein. Also damals mit meinen beiden Mitgründern, wo ich glaube, ein äußeres Umfeld mit 16 Jahren dir ehrlicherweise sagt, es ist ja Quatsch, dass du das machst. Mach doch lieber hier das, was als sicher geachtet wird. Und es hat ja viel damit zu tun, wie eigentlich das Außen auf dich guckt, auf deine Handlung, weil im Prinzip bist du viel mit den Ängsten von außen konfrontiert in Veränderungsprozessen. Das ist nett gemeint, aber nicht immer richtig. Und dann selber zu wissen, was ist eigentlich mein Ziel, was für eine Veränderung möchte ich in der Welt kreieren. So, ich glaube, da drin klar zu sein und auch an sich zu glauben.
Es gibt auch ein Fachwort für diese Phasen, das nennt sich Liminalität. Und als ich das erste Mal gelesen habe, hat es mich irgendwie beruhigt, weil ich gedacht habe, wenn es ein Fachwort dafür gibt, heißt das, dass es,
ist es
eine Erfahrung auf jeden Fall, die viele Menschen teilen. Du hast jetzt gerade ja schon mal angesprochen, teilweise kommt Angst von außen? Hast du auch von innen Angst erlebt in diesen Phasen? Und wenn ja, was hat dir Angst gemacht?
Es waren schon harte Prozesse, manchmal im Aufbau von neuen Organisationen, wo ich sehr klar gemerkt habe, oh, das ist auch die Grenze von dem, was ich leisten kann, wo man auch ehrlicherweise bis an den Rand so geht von dem, was man leisten kann. Ich glaube, es darf nicht immer so sein, aber es ist schon so, dass ich ja schon respektvoll auf die Arbeitsbelastung, glaube ich, geguckt habe. Ja, aber auch.
Auch schon als du jung warst, also.
Ja, nee, danke. Ja, danke. Nee. Ich glaube, der Einstieg, ja, nee, ich möchte es ein bisschen relativieren. Also, ich glaube, ich hatte schon ganz oft einen spielerischen Zugang. Und ich glaube, mit der ersten Gründung mit 16 und diesen Entwicklungen, die dann manchmal so passieren, so schnell, ich bin manchmal so ein bisschen Zuschauer von dem, was eigentlich passiert. Also, ich will das, ich arbeite dafür. Und gleichzeitig finde ich es faszinierend, dass ich jetzt hier mit dir sitzen darf und darüber sprechen darf. Gewisserweise überrascht mich das, was eigentlich für alles passiert ist und dass es wirklich auch alles geklappt hat. Und das ist jetzt wichtig, nicht naiv zu erscheinen an der Stelle, weil das hat ja mit meinen Handlungen zu tun, da bin ich mir auch sehr klar drüber. Mhm. Und trotzdem, ja, kommst du manchmal in positive Dynamiken, die dann auch dir immer wieder den nächsten Schritt erlauben. Mhm. Und diese Schritte sind doch, wenn ich zurückgucke, recht groß.
Da fällt mir auch spontan ein, es gibt so eine Forschung über glückliche Zufälle, Serendipity, und dass eben erfolgreiche Menschen oft gut darin sind, so Chancen einfach zu nutzen, also einfach die Hand zu heben, würdest du sagen?
Ja, hundertprozentig. Ja. Also ich denke da selber so drüber nach. Ich glaube, Resilienz eröffnet dir einen Zeitstrahl, weil wenn du aufgibst, dann kann auch kein Glück mehr passieren. Mhm. Das heißt, durch hartes Arbeiten und die Vision halten und daran weitermachen, kreierst du die Chance, dass auch Glück passieren kann. So gucke ich da ganz oft drauf. Wenn ich jetzt zurückgucke, es gibt dann manche Personen, die habe ich kennengelernt. Und weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das wichtig wird, mit den Personen zusammenzuarbeiten, ist dann etwas entstanden, was viel größer ist als ich.
Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil ich finde, es hat diesen Aspekt, den du beschreibst, aber ja auch, da sind wir wieder bei Zuversicht oder Vertrauen, weil es gibt auch diese Experimente zur Glücksforschung und die finde ich ganz witzig, weil die stellen es dann so auf und du kannst da theoretisch Geld finden und das nehmen und dich mit jemandem unterhalten und der bietet dir einen Job an und manche Menschen freuen sich und finden das Geld und nehmen den Job an und andere übersehen das alle.
Ja,
also kommen überhaupt nicht mit diesen Menschen ins Gespräch, weil sie denken, ach, was ist das für ein miese Peter?
100%.
Also es erfordert ja auch eine Offenheit und eine Neugier und vielleicht ein Vertrauen, dass der andere gut sein könnte, oder?
Hundertprozentig. Also du musst die Chance auch früh sehen können und dich dann wirklich hinterklemmen und dann sagen, ja, das ist es. Es passiert nicht einfach so. Und so, also da würde ich dir zustimmen, sondern du musst diese Chancen auch wirklich sehen können.
Und ich will dich nochmal zurück auf dieses Thema Angst führen oder warum man den ersten Schritt nicht wagt, weil man ja, davon gehe ich jetzt mal aus, mit 16 hat man nicht so viel zu verlieren.
Ja.
Das ist ja auch kann man vielleicht leichter den ersten Schritt
tun.
Bei den Veränderungen später in deinem Leben, auch das, was du jetzt machst, da musstest du ja schon viel mehr loslassen. Ist dir das schwerer gefallen?
Ja, das war schwerer. Es war ja meine Entscheidung, aus der operativen Rolle bei Jimdo rauszugehen. Ich habe gemerkt, ich habe 18 Jahre quasi nur ein Thema gemacht. So. Und ich habe das gefühlt, das war nicht total leicht loszulassen, weil mein ganzes Umfeld kannte mich als die Person, die das macht. Hinterher ist man immer schlauer. War total toll, dass ich den gemacht habe für mich. Der Prozess ist trotzdem nicht leicht immer.
Und du hast gesagt, du hast das irgendwie gefühlt. Könntest du heute noch festmachen, woran du es gefühlt hast, dass es Zeit ist, einen neuen Weg einzuschlagen?
Ja, ich habe eine Organisation aufgebaut mit eben über 250 Leuten und zusammen mit meinen Mitgründern. Und dann geht es irgendwann darum, Faktoren, Growth-Faktoren zu verändern. Und denen stimme ich auch zu. Ist auch richtig für das Unternehmen in der Größenoptimierung, also Effizienzen zu steigern und so. Und ich selber habe gemerkt, ich möchte nochmal was Neues machen. Mhm. In meinem Kopf dachte ich auch ehrlicherweise, ich möchte auch mal surfen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, ich habe mit 16 angefangen, diese Firma zu machen. Und dann wurde das ja immer mehr serious, was total toll ist. Und habe wahnsinnig viel Spaß gehabt, diese Organisation mit aufzubauen. Und ich hatte irgendwie das Bild, das Surfen, das habe ich zurückgefahren und wollte das gerne mehr machen. Dann habe ich das gemacht und habe ehrlicherweise festgestellt nach 2 Monaten, das ist es nicht. Mhm. Also ich surfe super, super, super gerne. Ich habe aber unterschätzt, dass, glaube ich, diese unternehmerische Laufbahn eigentlich in mir gesagt hat, okay, ich mag es, Probleme zu lösen. Ich mag es, mit anderen Leuten zusammen an relevanten Problemstellungen arbeiten. Und so. Und dann habe ich gemerkt, nur surfen ist es gar nicht meins.
Und war das der Moment, wo quasi dieses Angebot dieser Reise wie so ein glücklicher Zufall kam? Also wie ist das damals passiert?
Also ein Freund damals hat mitgekriegt, dass ich aus dieser operativen Rolle rausgehe bei Jimdo. Und der hat mich gefragt, könntest du dir vorstellen, durch die Welt zu reisen mit einem Kamerateam? Und dann habe ich nach 18 Jahren Webseiten habe ich halt gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Er meinte so, die Wahrscheinlichkeit, dass es wird, liegt bei 10-15%, ob er das Konzept schreiben darf. Ich gesagt, ja, mach mal. Und habe das aber eigentlich so gar nicht ganz ernst genommen. Oder, weiß nicht, bin nicht davon ausgegangen, dass es was wird, sagen wir mal. Hat die Deutsche Welle auf einmal ja gesagt und haben gesagt, das machen wir. Und auf einmal, deswegen würde ich sagen, ja, glücklicher Zufall, auf einmal habe ich die Chance gehabt zu sagen, ich darf 120 Drehtage durch die Welt reisen und andere Gründerinnen und Gründer besuchen.
Also 120 Tage sind ja eine lange Zeit. Du bist durch Asien gereist. Mhm. Mit welchem Gepäck bist du zurückgekommen?
Oh, mit viel Gepäck. Ganz viel Gepäck. Ich bin dankbar, dass ich mit dem Gepäck zurückgekommen bin, weil das, glaube ich, normalerweise Menschen wie ich nicht so erleben dürfen. Wie gesagt, ich bin relativ naiv in diese Reise reingestartet, habe gedacht, ja cool, jetzt darf ich 120 Drehtage reisen, darf tolle Menschen, tolle Gründerinnen und Gründer kennenlernen und kann da voll rein. Was auch wahr war, Und dann haben wir überlegt, wie können wir diese 10 Folgen, die wir drehen, einer halben Stunde, wie können wir die interessanter machen? Und da habe ich mit 5 Journalisten von der Deutschen Welle zusammengearbeitet und haben gesagt, hey, dann lass es doch 10 der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele als Klammern nehmen für die einzelnen Episoden, sodass wir überlegen können, in welchem Land gibt es welche Gründer, die sich an welchen Problemen abarbeiten. Und naja, wenn ich erzählerisch die Lösung vorstellen möchte, dann muss ich auch das Problem zeigen. Und ich glaube, das habe ich unterschätzt. Das war viel, viel krasser, als ich das erwartet hätte oder als ich es gedacht hätte.
Welche Momente haben dich am meisten erschüttert?
In Hongkong haben wir zum Beispiel über das Thema Wohnen gesprochen. Da gibt es halt diese Wohnungen, die zerteilt sind, ganz kleine Teile. Und dann leben dann halt einfach 15 Menschen in einem Zimmer, wo wir wahrscheinlich alleine leben würden. Oder Thema Arbeit haben wir in Bangladesch gedreht. Ich war halt 3 Tage mit einem Kind unterwegs, 11 Jahre alt, und habe den Fabrikalltag gesehen. Plastikverschmutzung in Indonesien und Indien. Für mich der prägendste Moment war, ich komme ja von einem Bauernhof in Norddeutschland. Da haben wir die Folge zu Klimawandel gedreht. Und ich habe mit einem Farmer sprechen dürfen. Er hat mir erzählt, dass er halt die 3. Missernte in Folge hatte. Der Saatkalender, der seit Tausenden von Jahren funktioniert hat, der funktioniert halt in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren nicht mehr. Das heißt, entweder hat er quasi die Ernte an Dürren verloren oder in Überschwemmungen, und es kommt sehr erratisch der Regen zu unterschiedlichen Zeiten, und es ist eigentlich nicht vorhersehbar. Und das ist 3-mal nacheinander passiert, und dadurch haben sich so viel Schulden für ihn aufgebaut, dass der nicht mehr weiter wusste. Und der hat halt probiert, sich das Leben zu nehmen, weil er die 3. Missernte eben hatte und so tief in diesen Schulden war. Und sein Rational war, dass sein Kind und seine Frau eine Waisenrente bekommen. Und all diese Geschichten, die wir gedreht haben, das sind keine Einzelschicksale, sondern die Region heißt tatsächlich Suicide Belt, weil du die Korrelation zwischen den veränderten Wetterdaten und der Selbstmordrate und Farmern eben sehen kannst. Und diese Person hat nichts falsch gemacht. Wir beide kommen vom Bauernhof und ich stehe da nun und hinterher steige ich in meinen Flieger und fliege wieder weg. Ne? Also wirklich eine absurde, ich weiß gar nicht, welches Wort ich will, aber das war krass.
Ja, wieder so eine Art Realitätsschock, ist ja eigentlich, was du beschreibst.
Ja.
Und diese Realitätsschock zuzulassen, weil ich meine, viele Dinge auf der Welt passieren ja, weil wir nämlich wieder in den Flieger steigen und uns abwenden.
Ja.
Und offenkundig hat sich das Thema ja auch noch weiter bewegt.
Ich glaube, für mich war klar, alle anderen Probleme als diese, die ich die 120 Tage jetzt so intensiv gesehen habe, die interessieren mich nicht mehr. Und es war erstmal sehr wohltuend zu sagen, was will ich alles, also was interessiert mich nicht. Trotzdem war ich so, ja okay, was mache ich jetzt eigentlich damit? Ne? Also es war nicht intuitiv klar. Ich hatte schon so, ja, schon Weltschmerz so als Wort. Und ich glaube, diese Reise hat mir halt sehr... Also ein Wort, was ich viel mitgenommen hat aus dieser Zeit, ist diese Externalisierungsgesellschaft. Also Produkte, die Arbeitsbedingungen, die schlecht bezahlt wird, die zu Sicherheitsrisiken führt, die zur Umweltverschmutzung führt, die haben wir halt exportiert, ne? So, und ich glaube, das habe ich sehr bildlich greifen können. Mit diesem Gefühl bin ich rausgegangen, ja.
Es gibt da eine interessante Parallele. Also weil einerseits stelle ich mir so vor, du bist so ganz raus, du bist in dieser Welt unterwegs, und andererseits, wenn ich das richtig rekonstruiert habe, also Jimdo, dein vorheriges Unternehmen, war ja so ein Unternehmen, was ganz lange das super Vorzeige-Startup auch hier in Hamburg war und ist dann 2016 in der öffentlichen Wahrnehmung jedenfalls erstmals in eine größere Krise geraten. Es kam zu Entlassungen just zu dem Zeitpunkt, wo du und ein anderer der Co-Gründer im Sabbatical und weg waren. Wie hast du das mitbekommen? Wie war das für dich? Also du hast ja gerade schon gesagt, das Unternehmen kam in eine neue Phase. Andererseits stelle ich mir das super schwierig vor. Du bist nach so vielen Jahren weg und da werden erstmal so viele Menschen entlassen.
Also die Entscheidungen, die habe ich genauso mitgetragen. Das sind auch meine Entscheidungen. Und ich glaube, wir sind zu einer Zeit sehr schnell gewachsen. Ich würde sagen, wir haben auch Fehler gemacht. Wir haben nicht früh genug effiziente Führungsstrukturen aufgebaut. Das war dann ab so einer Größe von 150 oder so, würde ich sagen, hatten wir nicht genug Talent, was gute Führung angeht, würde ich jetzt rückblickend sagen, weil wir es in dieser starken Wachstumsphase nicht geschafft haben, gut genug Strukturen aufzubauen. Das ist, glaube ich, unser Fehler. Mir tut es auch sehr leid. Ich glaube, das hat was mit unternehmerischen Erfahrung an der Stelle auch zu tun, dass wir da nochmal gewachsen sind daran, wie wir das verändern mussten. Genau. Und ja, klar, es ist ein großer Umbruch.
Und gab es je die Fantasie, dass du dann nach dem Sabbatical zurückkehrst ins operative Geschäft?
Ja, die hatte ich selber. Also ich dachte so, ich mache eine Pause und dann gucke ich. Und ich habe, glaube ich, gemerkt, dass ich was anderes machen möchte, ehrlicherweise.
Also du wusstest, irgendwas ist passiert, du kannst nicht mehr so zurück, du willst
was daraus. Ich habe das mit selber passieren lassen. Das ist schon eine Entscheidung, die wir drei zusammen getroffen haben, das Unternehmen so zu verändern. Ich möchte da ganz sagen, das habe ich mit entschieden.
Ja, weil es ja anfangs auch so diese Gerüchte gab, war das jetzt hinter eurem Rücken.
Und das war es nicht. Also wir drei sind einfach sehr eng immer noch miteinander. Wir haben ja auch alle drei ein Boardseat. Das heißt, die Führung der Firma oder so. Operativ macht Matthias das, aber der macht es total gut in unserem Sinne.
Und was ich noch total spannend finde, auch dazu gibt's Forschung, dass dieses Thema Identitäten eine ganz spannende Rolle findet bei diesem Thema neuen Weg finden. Und du hast ja auch gesagt, Leute hatten so einen Blick auf dich, wie du bist, was du für einer bist, was du machst. Und es gibt so diesen Rat, dass man neue Identitäten mal ausprobiert.
Ja, ich glaube, ich hatte das große Glück, halt in diese Dokumentationsreihe zu fallen quasi. Und das ist einfach passiert. Und ich meine, letztendlich habe ich in diesen 120 Tagen das einfach gemacht. Das war eine wahnsinnig stressige Zeit. Ich hatte zwei Pässe, immer eins beim nächsten Konsulat und weißt du so, das ist dann einfach passiert. Das war auch so intensiv, dass ich nicht viel drüber nachgedacht habe. Ich glaube, aus dieser Reise bin ich schon als jemand anderes rausgekommen, weil ich gemerkt habe, mir ist was anderes wichtig und ich möchte an einer anderen Stelle einen Unterschied machen. Ich wusste noch nicht direkt wie, aber ich wusste schon, dass es dieses Thema ist. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht so und bin auf diesen Weg gegangen. Und ich glaube, rückblickend habe ich so ein Bild. Also die Erfahrung war halt so stark, dass ich wusste, ich möchte da was machen und wurde auch relativ schnell klar, was es ist. Ich hatte das Gefühl, aber relativ lange alleine an diesem Ort für diese Veränderung zu stehen, so selber am Kopf. Und dann, was dann halt passiert ist und wo ich sehr, sehr dankbar bin, ist, dass andere Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, das finden sie toll, dann machen sie mit. Per Definition ist das, was wir jetzt mit Planet AIM machen, etwas, was ich nicht alleine könnte, keiner von uns, sondern nur als Gruppe. Und das ist wahrscheinlich so das, wo ich am wahrscheinlich stolz drauf bin, dass ich mit diesen Menschen daran arbeiten darf, dass wir das zusammen machen, die den Mut hatten mitzumachen. Da bin ich total dankbar für.
Und auf die Gruppe und wie die uns helfen kann, will ich auch gleich nochmal eingehen. Eine Sache, weil das ist mir aufgefallen, du hast verschiedene Identitäten gerade auch angesprochen. Also du hast einerseits gesagt, ich komme aus einer Beamtenfamilie. Andererseits habe ich, als du erzählt hast von deiner Reise, kam auf einmal sehr die Identität, ich komme vom Bauernhof. So nach vorne. Also einerseits, erste Frage, wie passt beides zusammen, Beamten und Bauernhof? Das musst du vielleicht nochmal kurz erklären. Und das zweite ist, hast du es auch gemerkt, dass an verschiedenen Phasen deines Lebens so wie verschiedene Wurzeln da hochgekommen sind?
Ich glaube, dass mir damals das Kitesurfen, also der Sport und die Firma, das hat mir hat mir geholfen, eine Identität zu finden und auch lauter und selbstbewusster zu werden. Ich war sehr, sehr schüchtern eigentlich. Oder aus meiner Erinnerung war ich sehr viel schüchterner. Das heißt, beides hat mich in Situationen begeben, in denen ich wachsen wollte, aber auch musste. Also ich glaube, wenn man in einer starken Gruppe unterwegs ist, dann bestimmt diese starke Gruppe eigentlich, wie schnell ich lerne und auch lernen muss, um in der Gruppe überhaupt mithalten zu können. Und wenn ich es schaffe, sehr, sehr gute Leute um mich herum zu finden, die bereit sind, mit mir diesen Weg zu gehen und die alle sich toll entwickeln, dann ist das eine sehr schnelle Reise. Rückblickend würde ich aber auch sagen, war das total wichtig, auch Sachen loszulassen, weil du auch irgendwie checkst, ich bin mehr als diese Person in der Rolle von dem, wie mich die Welt kennt, so, sondern du kannst auch anders sein. Und es war sogar eine Vorbedingung. Also ich musste das Alte loslassen, damit das Neue kommen kann.
Und welche Rolle spielt der Bauernhof?
Du bist da
aufgewachsen?
Ja.
Aber warst du richtig, hast du Schweine versorgt? Nee, Kühe?
Nein. Es war ein Resthof, auf dem wir gelebt haben. Ich glaube, es war ein wichtiger Ort, weil meine beiden Mitgründer damals in die Kinderzimmer meiner großen Brüder eingezogen sind und wir halt da die erste Firma gebaut haben. Ich glaube, für mich ist das ein bodenständiger, schöner Ort in der Natur und ich glaube, das ist auch so ein Teil, der für mich wichtig ist, da, genau, bodenständig zu sein, finde ich gut.
Und hast du denn das Gefühl, du bist jetzt mehr bei dir angekommen oder bist du weiter auf der Reise, ein Suchender?
Ich glaube, das Suchen gehört zum Teil der Reise. Ich glaube, das wäre komisch, wenn es aufhört. So. Ich glaube, die Welt verändert sich die ganze Zeit und wenn man nicht weiter sucht, dann wird man das verpassen, glaube ich. Aber ich würde sagen, ich bin viel gefestigter in mir. Also auch dadurch, dass man Rollen schon gewechselt hat und verschiedene Sachen machen durfte, empfinde ich das, glaube ich, einfach sehr als ein großes Privileg, so verschiedene Sachen auch machen zu dürfen in meinem Leben oder schon gemacht zu haben und dass diese verschiedenen Perspektiven gut sind, so.
Wenn du jetzt so nach vorne schaust, gibt's so eine Vision, wo du sagst, das würde ich gerne noch umsetzen? Also so eine klassische, wenn ich in 20 Jahren am Geburtstagstisch sitze, das möchte ich erreicht und bewegt haben?
Also die Mission, an der wir mit Planet AIM arbeiten, ist ja zu einer Wirtschaft, die innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert. Das ist per Definition nichts, was ich erreichen kann. Das können nur wir alle erreichen. Aber ich glaube, ich wäre gerne an einem Geburtstagstisch, wo ich sagen würde, dass es sehr klar in diese Richtung geht und dass wir es hinkriegen, mit welchen Mitteln auch immer quasi unsere wirtschaftlichen Aktivitäten in Einklang mit dem Planeten zu bekommen, so, dass wir eben über viele Generationen oder für immer gut leben können, so. Und das sind im Prinzip diese extremen Situationen, die ich gesehen habe auf der Reise, dass die verschwinden. Ich bin ja dankbar, dass ich mich mit an diesem Problem abarbeiten darf. Ist halt gigantisch groß, logischerweise, aber ich finde es für mich selber toll, da beitragen zu dürfen.
Und fühlst du dich nicht auch überfordert von dieser Größe? Also ich habe es gerade so bewundert, dachte so, wow, ja stimmt, so kann man das auch sehen. Weil mein erster Impuls war, wow, ist das nicht krass, jetzt auf so einem Thema zu arbeiten, wo man gefühlt ständig gegen Windmühlen kämpft und wo das so ein großes Problem ist, was ich eben, das Schöne an einem Bettbaukasten ist ja auch, dass man Dinge einfach lösen kann. So, das ist jetzt so, finde ich, so viel schwieriger. Zieht dich das manchmal runter?
Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass mich das nicht beeinflusst. Auf der anderen Seite habe ich ein ganz tolles Privileg, weil ich in meinem Alltag ehrlicherweise fast ausschließlich mit Menschen zu tun habe, die sagen, die akzeptieren die Probleme, die geben da alle ihre Ressourcen und ihre Zeit rein und ihr Netzwerk. Und ich bin da natürlich, das ist mir auch total klar, in einer Blase, die sagt so, okay, wir gründen an der Stelle oder machen Unternehmen groß, die wirklich einen substanziellen Beitrag dazu leisten können. Und das ist natürlich total positiv, mit dieser Menschengruppe interagieren zu können, so, und denen auch noch helfen zu können. Und denen, das ist total schön. Das macht richtig Bock. So, das macht richtig Spaß. Genau, ich glaube, dann darf man auch sich selber nicht überschätzen. Also es braucht halt viele von uns, um dahin zu kommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, sag mal, die Helden der Geschichte sind ja auch viel mehr die Gründerinnen und Gründer, die Unternehmen bauen und weißt du so, und Geldgeber zu sein ist halt eins. Wir brauchen aber auch Verhaltensänderungen, wir brauchen Politik und alles. Das heißt, per Definition ist dieses Problem auch so groß, dass es nicht von einer Person gelöst werden kann, wieder an der Stelle. Das heißt, wir müssen da zusammenkommen, um das hinzukriegen.
Können Startups das schaffen, was Konzerne nicht hinbekommen?
Ja, ich finde es, ja, also ja, also erstmal ja. Und dann finde ich diesen Diskurs ehrlicherweise ein bisschen verschoben, weil wir gucken an der Stelle immer auf das Jetzt. Dass Konzerne mal Startups waren, das lassen wir in der Betrachtung irgendwie total raus. Und dass Konzerne auch wieder sterben werden, lassen wir auch raus. Und wir gucken immer Startups auf als sowas Kleines, was so ein großes Problem adressieren will. Aber ich meine, aus klein wird groß. Also sonst hätten wir in Deutschland nicht diese Wirtschaft, die wir haben. Das heißt, ich glaube, es geht um Erneuerung und Veränderung der existierenden Wirtschaft. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir das in einem Zeithorizont sehen. Also eine Statistik, die ich aus den USA interessant finde, ist, da weniger als 0,5% der Unternehmen, die jedes Jahr entstehen, bekommen Venture-Kapital. Wenn ich jetzt irgendwie angucke, welche Marktkapitalisierung in Public Markets haben diese Firmen, die Venture-Kapital bekommen haben, sind es 75%. So, und das ist natürlich in einem längeren zeitlichen Horizont zu sehen, aber da siehst du auch, welche Gestaltungsmacht Venture-Kapital eigentlich hat und wie wichtig das ist, da nicht nur aus einer finanziellen Rendite rauf zu gucken, sondern auch aus einem, was für eine Kraft hat dieses Geld und was sollten wir damit fördern? So, also das ist, finde ich wichtig. Und ich finde, in diesem Diskurs wird ganz oft immer nur auf die jetzige Wirtschaft geguckt. Und ich halte das für falsch.
Kannst du dir vorstellen, dass du nochmal was ganz anderes machst? Also einen Schritt nochmal in eine ganz neue Richtung? Bist du, keine Ahnung, Klimatechnik baust mit einem Unternehmen?
Ja, was für mich spannend und neu ist, so die Zeithorizonte, auf denen du Fonds baust, die sind halt sehr lang, ne? 10 Jahre und dann einfach noch Option auf Verlängerung. Wenn man dann wieder einen Fonds baut, dann committet man sich wieder. Das ist ein bisschen anders als Unternehmer sein, sondern du sagst im Vorhinein zu einer längeren Zeithorizont, sagst du zu, dass du das machst. Mir macht das sehr viel Spaß, das zu machen, und mir macht es im Prinzip auch sehr viel Spaß, weil ich eigentlich ein relativ kleines Team haben wird, aber die Einzelpersonen eine sehr große Tiefe haben in den Fachfeldern. Und dann auf der anderen Seite mit Gründerinnen und Gründern zu sprechen, die auch eine große Tiefe in Exzellenz haben in dem Bereich. Ich glaube, denen halt wirklich zu helfen, und auch bei uns der Ansatz bei Planet A, dass wir der Wissenschaft wirklich die Möglichkeit geben, jede Idee auch abzulehnen, die nicht signifikant besser ist, hat hoffentlich auch eine systemische Wirkung auf diesen VC-Markt, weil logischerweise ist das der Bereich, in dem wir arbeiten, auch eine der größten Investment-Opportunitäten der nächsten Zeit. Aber ja, vielleicht mache ich später nochmal was anderes. Kann schon sein. Also genau, im Moment bin ich ziemlich happy.
Und hast du in deiner Rolle was darüber gelernt, wie du anderen Menschen Mut machen kannst, den ersten Schritt zu machen oder sie dabei unterstützen kannst?
Also ich finde es schon toll, wenn Menschen den Mut haben, sich auszuprobieren und die darin zu bestärken. Und wenn ich zurückgucke, dann war es halt viel mein Umfeld. Das Umfeld, was ich mir auch selber gebaut habe, auch ganz klar so, dass es so funktioniert. Und ich glaube, kann halt jedem nur den Tipp geben, da wirklich auf der Suche zu sein, die richtigen Menschen zu finden, mit denen ich das auch langfristig machen kann.
Also gutes Netzwerk bauen, gute Beziehungen und sich für diese Beziehungen Zeit nehmen, würde ich nochmal so als ganz wichtigen Punkt mitnehmen.
Genau, Zeit nehmen, gut miteinander umgehen, Feedback geben, ja.
Und ich finde das gut, dass du es nochmal sagst, weil ich finde, das ist oft so ein Gedanke, der so ein bisschen, weil es gibt immer dieses Gründer, umgib dich mit Menschen, nur mit A-Performern, und dann bist du auch ein A-Performer. Also ich verbinde das sehr mit so einer Hochleistungskultur, und du hast dich ja jetzt mit Menschen umgeben, die gleiche Werte und Vision teilen. Also das hat nicht nur was mit Hochleistung und höher, schneller, weiter zu tun, sondern kann auch mit planetaren Grenzen zu tun haben. Und
Hochleistung wofür? Also was ist das Ziel? Und das ist das, glaube ich, das Tolle, was ich sehe, ist, dass das Ziel, einfach nur maximale Rendite zu haben, ist vielen Menschen nicht mehr gut genug. Und das sehen wir über viele Generationen. Und das ist total richtig, meiner Ansicht. Also ich glaube, was ist das Ziel meines Handelns? Wofür stehe ich auf? Was will ich verändern in der Welt? Und natürlich ist das ist erstmal eine sehr privilegierte Sicht, ne? Also wenn ich mir keine Sorgen über mein Gehalt machen muss, dann kann ich das machen. Aber ich finde auch, dass Privilegien zu haben auch heißt, sie einzusetzen und sich dessen bewusst zu sein und dann die Wahl zu treffen, sie auch zu benutzen, um hoffentlich einen gesellschaftlichen Mehrwert zu leisten. Ich glaube, wir alle haben das aber. Und ich finde, dass aus Privilegien ehrlicherweise eine Verantwortung erwächst, die auch richtig zu nutzen und nicht nur an sich zu denken.
Was gibst du jetzt doch den Menschen mit, die ähnlich wie du eine große Vision im Kopf haben, aber noch nicht genau wissen, ob sie den nächsten Schritt machen sollen?
Sich frei zu machen, dass das klappen muss, sondern so, ich glaube, spielerisch vorzugehen, das kann richtig Bock machen.
Und erstmal nicht so einen Druck
haben. Genau, der Druck kommt dann halt schon.
Der kommt alleine.
So, das ist nicht das Problem. Und ich glaube, wenn man in diesem Modus ist, dann steckt man ja auch Leute an und dann passieren halt Dinge.
Und jetzt habe ich noch drei Fragen, die nichts mit dem ersten Schritt zu tun haben, sondern mit einer guten Empfehlung, die meine Gäste hier immer teilen. Meine erste Frage: Was hast du zuletzt entdeckt oder gekauft, also eine Sache oder ein Ding, das deinen Alltag ein kleines bisschen besser macht?
Eine Bahncard 100.
Ah, sehr gut.
Weil du überhaupt nicht mehr drüber nachdenkst, so über dein Mobilitätsverhalten, sondern du steigst halt einfach ein, bist halt einfach unterwegs.
Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt?
Thinking Fast and Slow.
Mhm. Und was möchtest du als nächstes lernen?
Besser Wingfoilen.
Was ist das? Ich denke an irgendwie gestopftes Essen oder einen Sport.
Rat mal.
Ich glaube, es ist ein Sport, aber Es könnte auch gestüpft, irgendwie so ein interessantes norddeutsches Gericht mit gefüllten Keulen sein, finde ich.
Nee, genau. Es gibt so Surfbretter, die haben da unten so einen Mast und unter Wasser so einen Flügel.
Mhm.
Dann hat man so ein Segel in der Hand, so ein bisschen aus wie Windsurfen, aber mit den, so, und dann kann man dieses Brett so balancieren, dass man quasi übers Wasser fliegt und unten nur dieser Flügel unter Wasser ist und das Brett überhalb des Wassers. Ich habe das seit 2 Jahren ehrlicherweise rumliegen und ich habe einfach keine Zeit gehabt, das richtig zu benutzen. Also ich möchte es einfach mal machen.
Viel Erfolg dabei.
Danke.
Vielen Dank für deinen Besuch und hey, wieder was gelernt. Das Wingen voll. Ja. Das war Fridtjof Detzner, der Gründer von Jimdo und Planet A. Auf dem St. Gallen Symposium in der Schweiz spricht er diese Woche darüber, wie Geldströme die Welt verändern könnten, zum Beispiel wenn Fonds in skalierbare Geschäftsideen investieren, die etwa dem Klimaschutz dienen. Meine Kolleginnen sind auch vor Ort, um mit Managerinnen und Studierenden darüber zu sprechen, wie Unternehmen mit knappen Ressourcen umgehen und wachsen können, ohne den Planeten zu zerstören. Ich bin gespannt, welche Themen sie wieder mit nach Hamburg bringen. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Paul Gebler und Marc Glücks für die Unterstützung bei dieser Folge und bei euch fürs Zuhören bis zum Schluss. Ich verlinke noch ein paar tolle Studien und Artikel rund um das Thema der erste Schritt, inklusive einer Anleitung in 5 Schritten. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, am besten gleich Dienstag in 2 Wochen. Bis bald.